Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt noch die Kraft und Wachheit, noch etwas weiter zuzuhören. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Teil, und ich denke, der ist auch doch recht wichtig für uns, nämlich zu der Frage, was sagt nun eigentlich die Bibel über die Gefahren und Herausforderungen der Endzeit für uns als Gläubige, für die gläubige Gemeinde. Wir haben also im Neuen Testament nicht nur diesen allgemeinen Ausblick, den wir vorher gehört haben, wie Gott mit seinen Ratschlüssen in der Zeit des Endes zum Ziel kommt, durch den Herrn Jesus, durch die Entrückung, durch die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, durch Gnade und Gericht, sondern die Bibel gibt uns auch eine ganze Anzahl von wichtigen Lehren und Hinweisen, was diese Endzeit, die Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, für die gläubige Gemeinde bedeutet. Das sind Ermahnungen, Ermunterungen, Warnungen, Belehrungen, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Eine grundsätzliche Sache: die Endzeit bedeutet, dass die Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit dieser Welt immer schlimmer wird. Es ist eine wichtige Sache, das zu betonen. Die Bibel lehrt es ganz klar. Es gibt heute viele Irrlehrer, die sich Christen nennen und die das Gegenteil behaupten. Wir werden da kurz noch davon sprechen. Prophetisch finden wir schon im Psalm 2 diese Aussage über die letzte Zeit, wo es heißt, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, das heißt den Messias, den Herrn Jesus, Christus. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und in derselben Weise sagt auch Paulus in 2. Thessalonicher 2, dass da dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon jetzt am Wirken ist und dass das den Höhepunkt findet, wenn der Abfall kommt und der Mensch der Sünde geoffenbart werden wird, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als sein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Also das ist der Gipfelpunkt der Gottlosigkeit, dem wir entgegengehen und nicht etwa einer Reform, einer Verbesserung, besseren Zeiten, dass die Menschen christlicher werden und gottesfürchtiger. Das stimmt einfach nicht. Ja? Wir lesen nochmal aus Lukas 17 ab Vers 26 die Diagnose des Herrn Jesus Christus selber, wie es in der Zeit vor seiner Wiederkunft aussehen wird mit den Menschen in dieser Welt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das ganz nüchtern sehen. Der Herr sagt, Lukas 17, Vers 26 folgende: Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Das heißt, die Bibel lehrt hier, die Gottlosigkeit, die Sünde, die Bosheit der Menschen wird immer mehr zunehmen. Bis zu einem Punkt, wo Gott es nicht mehr erträgt und wo er das Zorngericht sendet. Ich möchte dazu noch einmal lesen, 1. Mose 6, ab Vers 11, wo Gottes Sicht der Tage Noahs noch einmal geschildert wird. Da heißt es, aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Und so, sagt der Herr Jesus, so sieht die Menschheit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi auch aus. Das heißt, Rebellion, Gottlosigkeit, Zauberei, Okkultismus, Götzendienst, alle diese Dinge werden auf die Spitze getrieben. Es gibt unter den Pfingstlern und Charismatikern diese falsche Lehre von der großen Endzeiterweckung, dass Millionen, Milliarden Menschen sich vor der Wiederkunft Jesu Christi noch bekehren würden und ins Reich Gottes kommen würden. Das ist eine Lüge, das ist eine Irrlehre. Die Bibel sagt ganz klar, es werden wenige sein, die dann noch wirklich an den Herrn glauben, und die große Masse wird im Abfall, in der Gesetzlosigkeit immer weiter voranschreiten. Die ganzen Heidenvölker werden nicht sich zu Christus bekehren, sondern sie werden dem Antichristen anhängen und ihn anbeten. Das zeigt auch die Offenbarung von Kapitel 13 ab bis auch Kapitel 18 mit der Hure Babylon durchgängig. Und es bedeutet auch, dass diese Welt nicht besser wird durch Reformen, dass man nicht das Reich Gottes allmählich als christliche Gemeinde einführen und verstärken kann, die Kultur christlich machen. Das sind alles falsche Lehren, die der Bibel widersprechen. Die Gemeinde ist nicht dazu da, um diese Gesellschaft zu reformieren und die Welt zu verbessern, sondern sie ist ein Zeugnis, hat den Auftrag, Ernst in diese Welt hineinzurufen. Lasst euch versöhnen mit Gott, bekehrt euch zu dem Herrn Jesus Christus, lasst euch herausretten aus diesem verdorbenen Weltsystem. Etwas anderes kann die Gemeinde nicht tun. Ja, also hier gibt es viele falsche Lehren, aber die Bibel lehrt, die Bosheit der Menschen nimmt zu, die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Und das Problem ist, dass damit auch eine Auswirkung auf die Gemeinde gegeben ist, dass die Versuchung in der Endzeit da ist, dass wir dieser Gesetzlosigkeit ein Stück nachgeben. Wenn es alle machen, warum sollen wir es nicht auch tun? Das ist eine ganz große Gefahr, und wir haben schon jetzt viel Gesetzlosigkeit unter Leuten, die sich zum Christentum bekennen. Ich nenne nur als ein Beispiel immer wieder gerne die Scheidungsfrage. Es war früher unter gottesfürchtigen Christen einfach klar, dass eine Ehe für Lebenszeit geschlossen wird und dass man sie nicht scheiden darf und dass eine Wiederverheiratung nicht in Frage kommt. Heute wird in den modernen evangelikalen Christenkreisen ganz weitgehend praktiziert und gelehrt, dass man sich mehr oder weniger aus jedem Anlass scheiden kann und auch beliebig wieder heiraten kann. Ja, das ist Gesetzlosigkeit. Da wird das Wort Gottes beiseite gesetzt für die Bedürfnisse der Menschen. Und diese Dinge wirken sich aus auf die Gemeinde. Wir lesen das ja in Matthäus 24, 12, wo der Herr sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das gilt für die Christen. Agape-Liebe haben nämlich die Weltleute gar nicht. Ja? Also es wird so sein, dass auch unter den Christen die Gesetzlosigkeit eine Gefahr ist. Klar ist auch, dass diese Welt die Christen stärker verfolgen wird in der Endzeit. Wir müssen also ganz nüchtern damit rechnen, dass insgesamt gesehen, je mehr sich die Zeit des Antichristen nähert, die Verfolgung der Gemeinde auch intensiver wird. Ich denke, dass das unterschiedlich ist. Ja, wir haben ja schon jetzt in manchen Ländern massive Verfolgung. In anderen Ländern ist die Verführung überwiegend. Es kann gut sein, dass es bei uns so bleibt, dass die Verführung überwiegt. Aber wir müssen damit rechnen, dass der Druck auf bibeltreue Christen steigt. Dass man uns als fanatische Fundamentalisten verfolgen wird. Dass auch solche Regelungen, wie dass man nichts mehr gegen Homosexualität sagen darf, letztlich dann irgendwann mal auch auf die Christen angewandt werden und Druck aufgebaut wird. Verfolgung und Bedrängnis, ja. Das ist auch klar, weil diese Welt ist uns feindlich gesonnen. Es gibt eine tief sitzende Wesensfeindschaft zwischen der Welt und der Gemeinde. Und deswegen müssen wir auch mit zunehmendem Druck und Verfolgung rechnen in der vorantichristlichen Zeit. Trotzdem ist eine andere Gefahr, die das Wort Gottes ganz eindeutig in den Vordergrund stellt, wenn es von der Endzeit spricht. Und das möchte ich mit uns lesen aus dem 24. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo die Jünger den Herrn fragen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Hier ist die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, die Wiederkunft zur Rettung Israels im Blick. Und dann sagt der Herr, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann noch Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also hier lehrt der Herr Jesus ganz deutlich und klar, das Hauptkennzeichen der Zeit vor seiner Wiederkunft und damit der Endzeit ist Verführung. Das Hauptkennzeichen ist, dass da Leute auftreten, die sich Propheten nennen, Boten Gottes, und die sogar sagen, ich bin der Christus, und die dann Lügen erzählen, falsche, unbiblische, gottlose Dinge weitergeben, um die Christen, die Gläubigen in die Irre zu führen. Verführung bedeutet letztlich, dass wir den Weg verpassen, den Gott für uns vorgesehen hat. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn ich in anderen Städten bin, zu Vorträgen und ich muss selber mit dem Auto fahren, dann muss ich mich nach den Wegweisern und Schildern in der Stadt richten, damit ich zu dem Bethaus hinkomme, wo ich meinen Vortrag halten soll. Und wenn jetzt jemand kommen würde und würde an drei wichtigen Kreuzungen in der Stadt die Schilder einfach verdrehen, dass sie 180 Grad oder 90 Grad in die falsche Richtung weisen. Und ich würde dann fahren, wo würde ich ankommen? Nicht dort, wo ich hin sollte, nicht am Ziel, sondern ich würde das Ziel verfehlen. Und das ist genau das, was der Teufel versucht. Er versucht, für die Gläubigen die Hinweisschilder, die Richtlinien, die Gottes Wort eigentlich gibt, zu verdrehen und zu verkehren, damit sie in die Irre gehen. Und das bedeutet Verführung. Und Verführung ist die Hauptgefahr in der Endzeit für die Gemeinde. Und das bedeutet, dass wir hier wachsam sein müssen, dass wir die biblische Lehre, die Aussagen der Bibel, des Wortes Gottes festhalten müssen und alles nüchtern prüfen müssen, was in die Gemeinde hineingetragen wird. Ganz besonders die Dinge, wo es heißt, Gott hat mir eine neue Offenbarung gegeben. Gott hat zu mir gesprochen. Ja? Wir wissen, dass Gott zu Paulus gesprochen hat und zu Johannes, zu den Aposteln, und dass Gott durch die Bibel spricht. Und das ist das autoritative, verbindliche Reden Gottes. Und wir müssen im Grunde alles ablehnen, wo da Menschen kommen und sagen, ich habe eine große Vision gehabt, ich habe ein Zeichen und Wunder, jetzt glaubt meiner Botschaft, was ich von Gott neu gehört habe. Das sind die falschen Propheten. Die kommen manchmal sehr fromm daher. Ja? Gibt so Leute ja auch wie der Ivo Sasek zum Beispiel, solche Verführer, die sagen, alles was ich sage, kommt direkt von Gott. Ja? Und die einen heiligen, ernsten Anschein haben, aber im Grund verführen sie die Leute und verderben ihren Glauben. Und solche falschen Propheten, davor warnt uns Gottes Wort ganz klar, die sind eine Gefahr in der letzten Zeit. Ich möchte dazu noch einmal lesen, was der Herr in Matthäus 7 ab Vers 15 über die falschen Propheten gesagt hat. Es ist wichtig, dass wir über diese Gefahr Bescheid wissen. Da sagt der Herr, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Also hier sagt der Herr, ein falscher Prophet, der ist zunächst einmal, sieht aus wie ein echter Christ. Sogar wie ein besonders eifriger und hingegebener Christ manchmal. Es gibt manche, die geben sich den Anschein eines Überchristentums, dass die einfachen Gläubigen nur so zu denen aufschauen und sagen, ja, wenn jemand so heilig lebt und so wunderbar reden kann, der muss ja von Gott sein. Aber da warnt uns der Herr Jesus und sagt, hütet euch, habt Acht. Sie sehen aus wie Schafe, wie wiedergeborene Gotteskinder. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe, Verführer, Werkzeuge des Teufels. Und das ist die große Not. Ja, diese Leute, sie nennen sich Propheten, das heißt Boten Gottes, autorisierte Boten Gottes. Und sie sind Lügenpropheten. Sie weissagen unbiblische Lügen im Namen Jesu Christi. Und der Herr sagt aber, ihr könnt sie erkennen, und zwar an den Früchten, nicht am schönen, frommen Schein, sondern was kommt dabei raus? Was ist das Ergebnis? Wird da wirklich die Gemeinde zum Herrn und zum Wort Gottes hingeführt und im Wort befestigt, oder wird sie beunruhigt, gespalten, in eine unbiblische Richtung geleitet? Diese Früchte müssen wir prüfen. Und der Herr sagt weiter, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und jetzt kommt so eine ganz wichtige Aussage, die uns die falschen Propheten in der Endzeit auch besser erkennen lässt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Hier wird gezeigt, dass diese falschen Propheten sich auf eine ganz bestimmte Weise ausweisen. Sie weissagen im Namen Jesu Christi. Sie sagen, der Herr hat mir gesagt, der Herr redet durch mich. Und sie treiben Dämonen aus im Namen Jesu Christi. Und sie tun viele Wundertaten im Namen Jesu Christi. Und ihr Lieben, wenn wir nüchtern in unsere Zeit hinein prüfen und feststellen, wo gibt es denn eine solche Bewegung in der endzeitlichen Christenheit, die Dämonenaustreibung, Prophetie und Wundertaten praktiziert. Wo gibt es die? Wer ist das? Es gibt nur die Pfingstler und Charismatiker. Es gibt keine andere Bewegung, die diese drei Merkmale hat, die der Herr Jesus hier nennt. Und wenn wir das prophetische Wort ernst nehmen, dann müssen wir auch sehen, dass die Pfingst- und charismatische Bewegung eine ganz wesentliche Erfüllung dieser prophetischen Aussage über die Endzeitverführung und die falschen Propheten in der Endzeit ist. Dort auf jeden Fall finden wir viele, viele solche falsche Propheten, die die Gläubigen in die Irre führen, die von einer Endzeiterweckung reden, die davon reden, dass Gott neue Offenbarungen gäbe, die davon reden, dass heute es noch Wunderheiler gäbe, die ihre Hände auflegen können. Und die Leute werden gesund. Und diese ganzen Dinge verführen die Menschen. Noch einmal, die Wunderzeichen, die in der Endzeit geschehen, sind Wunderzeichen der Verführung. Sie sind dazu da, um die Botschaften der falschen Propheten vor den leichtgläubigen Christen als echt hinzustellen. Die Bibel sagt ganz klar, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott tut auch heute Wunder. Aber nicht jedes Wunder ist ein Zeichen, ihr Lieben. Da müssen wir unterscheiden. Ich kann das hier nur kurz ausführen. Ja, dass letztlich Gott zum Beispiel auch heute noch auf Gebet hin Christen von schweren Krankheiten heilt, wunderbar heilt. Das ist eine Tatsache. Und immer wieder haben gerade auch bibeltreue, konservative Christen solche Gebetserhörungen erlebt. Aber das ist ein Unterschied zu einem Wunderzeichen, das in der Öffentlichkeit geschieht. Ich vergleiche das immer, wenn so jemand zum Beispiel gesund wird, dann ist es ein Zeugnis vielleicht für ein paar Nachbarn, für ein paar Bekannte, für ein paar Ärzte und Krankenschwestern. Aber die Öffentlichkeit nimmt es nicht wahr. Wenn wir dagegen zum Beispiel die Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte ansehen, da sind die ganzen Hunderttausende von Pilgern sind an dieser Pforte, an dieser Treppe entlang gegangen, wo dieser Gelähmte gesessen ist über Jahre. Die haben den gekannt. Und als der plötzlich geheilt war, da war das das Tagesgespräch unter allen Festpilgern in Jerusalem. Das heißt, es war eine absolut öffentliche, ein Schauwunder. Und solche Schauwunder tut Gott heute nicht. Die Bibel zeigt, diese Wunderzeichen waren beschränkt auf die Apostelzeit. Und in der Endzeit tut der Satan betrügerische Wunder und Zeichen, um seine Irrlehren zu beglaubigen. Und das sehen wir gerade bei den Charismatikern, die verstärkt wieder Heilungskampagnen machen, um ihre Irrlehren zu beglaubigen. Also hier müssen wir wachsam sein. Endzeitverführung heißt, falsche Propheten treten auf und bringen falschgeistige Botschaften. Wir hören ja auch diese Warnung aus dem ersten Johannesbrief, und das gilt für die heutige Zeit ganz besonders. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und genauso müssen wir die Warnung von 1. Timotheus 4, 1 ganz ernstlich beachten, wo es heißt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Der Feind bringt falsche Lehren in die Gemeinde, Lehren der Dämonen. Eine solche Dämonenlehre ist zum Beispiel auch, dass man sagt, Christen müssen Wohlstand und Reichtum haben. Ja? Ein führender Charismatiker hat die Frechheit gehabt zu sagen, die Christen in der Sowjetunion haben deswegen so viel gelitten, weil sie falsch geglaubt haben, weil sie geglaubt haben, dass sie leiden müssen, deswegen sind die Leiden über sie gekommen. Ja? Also sie hätten eigentlich gar nicht leiden müssen, wenn sie richtig charismatisch geglaubt hatten. Ja? Also das sind unglaubliche Frechheiten, die Leute da verbreiten. Ja? Aber sie bringen es, Gott hat zu mir geredet, Gott hat es mir geoffenbart. Genauso müssen wir aufpassen mit der Mystik. Es gibt auch solche Leute, die das nicht so groß als Propheten rausposaunen, die aber genauso auch sagen, ich habe eine Schauung gehabt, ich habe eine Offenbarung von Gott gehabt. Da gab es auch im Pietismus Leute, Michael Hahn zum Beispiel, andere, die gemeint haben, sie hätten Schauungen und besondere Offenbarungen von Gott. Und solche Dinge kommen in der Endzeit auch wieder mehr auf. Oder zum Beispiel ist jetzt in Amerika wieder eine Strömung da, die fangen an, sogenanntes kontemplatives Gebet zu praktizieren, dass sie andauernd einen Satz vor sich hin beten und dann wird ihr Verstand ausgeschaltet und plötzlich spricht angeblich Gott zu ihnen. Und die werden gelehrt, das, was dann als Stimme kommt, das als Gottes Führung für ihr Leben anzunehmen. Und das ist Mystik, das ist Verführung, da kann der Feind durch irreführende Geister solche Leute letztlich auch verführen. Ja? Wir müssen nüchtern und wachsam bleiben. Die Bibel ist unsere Leitlinie und nichts anderes als die Bibel. Genauso warnt uns die Bibel nicht nur vor falschen Lehren vor falschen Propheten in der Endzeit, sondern auch vor falschen Lehrern. Auch da möchte ich mit uns ein paar Verse aus 2. Petrus 2 lesen. Da heißt es, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Falsche Lehrer. Wie viele falsche Lehren kursieren in der Gemeinde Jesu Christi? Ich meine jetzt wirkliche Irrlehren. Ja? Das sind Dinge zum Beispiel wie Allversöhnung. Dass alle Menschen und sogar der Satan am Schluss noch gerettet und versöhnt würde. Ja? Was letztlich die Lehre von der ewigen Verdammnis und von der Hölle leugnet. Das sind andere Lehren, die da kursieren. Ja? Ich habe vorher das mit dem Wohlstandsevangelium genannt. Ja? Oder dass zum Beispiel die Heilung automatisch für jeden Christen inbegriffen ist in der Erlösung. Solche Dinge, die letztlich Verführung bedeuten, es gibt immer mehr davon in der endzeitlichen Christenheit. Und sie machen Sekten, das heißt, sie spalten Christen ab von der biblischen Christenheit und ziehen sie hinter ihren Sonderlehren her. Auch das beobachten wir immer wieder. Es war in der Pfingstbewegung so, dass da überall Spaltungen dadurch entstanden sind. Es gibt auch andere Lehren, falsche Lehrer, die Spaltungen verursachen und die Verwirrung hineintragen in die Reihen der Gläubigen. Auch hier wieder gilt, wir müssen festhalten an der biblischen, an der gesunden Lehre, dann werden wir diese Dinge durchschauen können und dann werden wir ihnen auch nicht zum Opfer fallen. Wir brauchen diese Haltung, die ich vorher schon erwähnt habe von den Beröhren. Die haben sich das angehört, was der Apostel Paulus gesagt hat, und dann heißt es, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich auch so verhielte. Ja, sie haben nicht einfach gesagt, das glaube ich alles, das fresse ich alles sozusagen ohne Prüfung, sondern sie haben geprüft und Gott lobt sie dafür, dass sie das getan haben. Ja, falsche Lehrer, wir finden da auch im 2. Timotheusbrief eine Warnung, 2. Timotheus 4, ab Vers 3, da heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Wenn wir die heutige Christenheit, auch das, was sich evangelikal nennt, so anschauen, dann merken wir, wie berechtigt und wie ernst diese prophetischen Vorhersagen sind. Genauso sieht es leider in vielen Kreisen aus, dass man sich die Lehrer sucht, die das sagen, was man gerne hören will. Ja? Die von dem Christsein das Kreuz und die Selbstverleugnung und den Ernst der Nachfolge wegnehmen, den Gehorsam, und die nur noch sagen, Gott nimmt dich an, so wie du bist, er lächelt über dich, du machst ihm Freude, du kannst machen, was du willst. Ja, das ist der breite Weg. Der breite Weg, der ins Verderben führt, der wird heute in den schillerndsten Farben verkündigt und gerade in den westlichen Gemeinden den Leuten vor die Augen gesetzt. Und jeder hört es gern. Und die alte Botschaft vom Kreuz wird mehr und mehr verlacht und verworfen. Das sind Tatsachen, die das Wort Gottes schon vor vielen Jahrhunderten vorhergesagt hat. Und dann finden wir auch noch die Gefahr, dass falsche Apostel die Gemeinde verführen. Apostel, das waren ja Gesandte Jesu Christi. Und wir finden in der charismatischen Bewegung, aber auch in anderen neuen Bewegungen immer mehr diesen Begriff der Apostel wieder. Dass es heißt, wir brauchen apostolische Führung und apostolische Richtlinien und apostolischen Glauben. Und letztlich sagen diese Leute, wir sind die neuen Apostel. Wir sind von Gott besonders berufen und begabt und wir sind die Führer. Ihr müsst uns folgen. In meinem eigenen charismatischen Kreis wurde der Oberführer von unserer charismatischen Gruppe hintenrum von seinen Mitleitern als Apostel bezeichnet. Sogar Yonggi Cho hätte das von Gott bekommen, dass dieser Mann ein Apostel sei. Da wurde gesagt, ihr müsst euch ihm unterordnen. Wenn ihr es nicht tut, dann wird euch Gott schlagen. Und dann wurde sogar verwiesen auf so einen charismatischen Führer, der sich ihm nicht untergeordnet hatte, der kurze Zeit drauf gestorben ist. Ja? So laufen diese Dinge. Ordne dich unter, unterwirf dich den Aposteln. Und was sehen wir da? In der Bibel finden wir ganz klar die Warnung, es gibt in der Endzeit keine echten Apostel mehr. Warum nicht? Was war denn die Voraussetzung für einen wirklichen Apostel? Jesu Christi. Er musste den Herrn selber gesehen und gehört haben und er musste sogar alle Zeit, Apostelgeschichte 1, mit dem Herrn Jesus gegangen sein, seit er begonnen hatte zu verkündigen. Der Apostel Paulus war der Einzige, der besonders berufen wurde als einer, der den Herrn als Auferstandenen gesehen hatte. Aber dann gibt es keine Apostel mehr. Die Apostel waren für die Anfangszeit genau wie die echten Propheten. Aber heute sind falsche Apostel im Umlauf und sie verlangen Unterordnung und Autorität für sich und verwirren und verführen die Gläubigen. Und dazu lese ich nochmal aus 2. Korinther 11, das, was Paulus über diese falschen Apostel geschrieben hat. Da heißt es ja, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und dann in Vers 13 werden diese Verführer, die damals zu den Korinthern gekommen waren, näher gekennzeichnet. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also, diese Leute waren so autoritativ aufgetreten, so beeindruckend und voller rhetorischer Kraft und Vollmacht, dass die Korinther gedacht haben, ja, der Paulus ist ja gar kein echter Apostel. Die sind ja viel besser und viel beeindruckender als Paulus. Und deswegen muss Paulus hier zeigen, diese Leute haben euch verführt. Was haben denn diese falschen Apostel in Korinth gemacht? Und das ist die Grundlinie jeder Verführung in der Endzeit, die wir da finden. Ein anderer Jesus wird verkündigt. Ihr Lieben, es werden viele naive Christen kommen und sagen, ja, schaut euch doch die Charismatiker an, die lieben doch Jesus so sehr, die reden so viel von Jesus, die beten so viel zu Jesus. Aber ihr Lieben, das ist ein anderer Jesus, das ist nicht der Herr Jesus Christus, der in der Bibel geoffenbart ist, sondern ein falscher, andersartiger Jesus. Genauso wie es ein andersartiger Geist ist und ein andersartiges Evangelium. Und dasselbe können wir auch von der katholischen Kirche sagen. Dasselbe können wir von den Zeugen Jehovas sagen, von den Mormonen. Es ist ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Und dasselbe müssen wir auch von der Ökumene sagen, von den liberalen Theologen der evangelischen Kirche. Auch sie verkündigen einen anderen Jesus und haben einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. Das hat nichts zu tun mit der echten Gemeinde und dem biblischen Herrn Jesus Christus. Und das ist das Geheimnis. Wir müssen immer ganz nüchtern fragen, welcher Jesus? Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Gekreuzigte und Auferstandene, oder irgendein andersartiger Jesus, der die Leute verführen soll. Und deswegen ganz wichtig, diese Leute, die da hineingesetzt werden, geschleust werden in die Gemeinden, sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Das ist die Gefahr in der Endzeitverführung. Und deswegen lesen wir auch in Offenbarung 2, Vers 2, dieses Lob, das zugleich eine prophetische Warnung ist. Da heißt es ja, du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und so müssen wir auch wachsam sein und prüfen und dürfen nicht diesen falschen Führern hinterherlaufen, die heute immer offener und deutlicher ihre falschen Botschaften verkündigen. Also die Endzeit ist für die Gemeinde eine Zeit der Verführung, eine Zeit des Niedergangs, des Verfalls, eine Zeit, in der die Treue geprüft wird. Ich möchte das vielleicht auch noch mit hineinbringen, einfach diese Frage auch der Warum, wozu sind eigentlich diese Prüfungen, diese Verführungen, wieso lässt Gott die überhaupt zu? Fünfter Mose 13. Ab Vers 1, 5. Mose 13. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, also genau die Dinge, die ihm jetzt in der Endzeitverführung für die Gemeinde gezeigt werden, Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen und Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Das ist eigentlich genau der Punkt. Warum lässt Gott es zu, dass solche falschen Leute in die Gemeinde kommen? Warum lässt er zu, dass falsche Lehrer um sich greifen, die moderne Dinge bringen? Ja, weil er prüfen will, sind wir einfältig dem Herrn treu. 2. Korinther 11 redet von der Einfalt gegenüber Christus. Das Sendschreiben in Ephesus redet von der ersten Liebe. Die Frage ist, haben wir wirklich den Herrn lieb? Wollen wir ihm von ganzem Herzen dienen? Das möchte der Herr wissen. Diejenigen, die das tun, die werden das Richtige vom Falschen unterscheiden. Die können die Stimme des guten Hirten unterscheiden von der Stimme des Mietlings und des Räubers und des Mörders. Aber diese Verführung ist eine Prüfung. Gott lässt sie zu, damit unsere Herzen wachsam bleiben, damit wir uns eng an den Herrn halten und eng an sein Wort halten. So heißt es in Vers 5 dann, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Ja? Also hier sehen wir vom Alten Testament her genau diese Linie. Gott lässt es zu, dass Verführer auftreten und sagen, lasst uns einem anderen Jesus nachfolgen. Und Gott will, dass wir diese Verführung durchschauen und zurückweisen, dass wir auch in diesen ganzen Dingen reifen und uns bewähren und lernen, das Echte vom Falschen zu unterscheiden, sodass wir wirklich in der Beziehung zu unserem Herrn gestärkt werden durch das Auftreten der Verführung. Das ist eigentlich Gottes Ziel. Und ich hoffe, dass er es bei uns auch erreicht, dass wir vermehrt im Wort studieren, die gesunde Lehre festhalten, dass wir den Herrn umso eifriger bezeugen, wenn es so und so viel falsche Zeugen gibt, die Werbung machen für einen anderen Jesus. Ich denke, das ist heute ganz, ganz wichtig. Wir haben heute eine Situation, wo zunehmend ein modernes, verfälschtes Christentum auch in bibeltreue Kreise hineingetragen wird. Gerade im Westen ist das so. Im Moment sind gerade die hauptfalschen Lehrer und Propheten ein Rick Warren mit Leben mit Vision, ein Bill Hybels, Willow Creek, und es kommen rasch andere nach, irgendwelche Leute, die falsche Lehren bringen, die im Grund ein gefälschtes Christentum, ein modernes Christentum bringen, das dem Zeitgeist angepasst ist und dem das Kreuz fehlt und damit die Kraft der Gottesfurcht, so wie es auch in 2. Timotheus 3 heißt, dass sie einen Schein von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen sie. Und diese Dinge nehmen überhand. Und wir müssen wachsam sein und wirklich das echte biblische uralte Christentum, die biblische Lehre, die von Paulus, von den Aposteln herkommt, festhalten. Dort, wo man uns sagen will, lass doch diese veraltenden Dogmen weg, wir haben was Neues, was Schönes, was Attraktives, wo du viel freier sein kannst. Da müssen wir die Stimme der Schlange darin erkennen und uns ganz schlicht und einfältig im Glaubensgehorsam an das halten, was Gottes Wort sagt. Das ist die große Herausforderung der Gemeinde in der letzten Zeit. Wir werden darüber morgen noch einmal reden, dieser Verführung entgegenzutreten, zu bestehen in dieser Prüfung, in dieser Bewährungsprobe unseres Glaubens. Und dann werden wir auch den Herrn darin tiefer kennenlernen und wir werden überwinden. Wir werden gestärkt werden im Glauben und werden den Auftrag Gottes auch wirklich hinausführen können, den er in der letzten Zeit für uns als Gemeinde hat. Ich möchte zum Abschluss einfach ein Wort der Ermutigung noch sagen. Es ist manchmal bedrückend für Christen, wenn sie sich mit diesen Dingen beschäftigen müssen. Es sind auch Entwicklungen, die können niemand erfreuen. Die sind notvoll. Die sind gefährlich in mancherlei Hinsicht. Aber wir wollen doch eines nicht vergessen. Es ist interessant, als der Herr Jesus seine Jünger in Kenntnis setzt über die ganz großen Nöte, den Höhepunkt der Not, der großen Drangsal für Jakob, wenn das Gräuel der Verwüstung in den Tempel gesetzt wird. Dann sagt er zu den Jüngern, Lukas 21, Vers 28, folgenden Satz. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und ich würde das mal so anwenden auf unsere Situation. Die Gefahren der Endzeit, die Nöte der Endzeit, die müssen wir nüchtern zur Kenntnis nehmen. Wir können sie nicht verharmlosen, wie so viele moderne Christen es tun. Aber es ist kein Grund, in Angst und Schrecken zu verfallen. Es ist kein Grund, auf die Verführung zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange. Sondern wir wissen genau, wo wir hinblicken sollen. Nämlich wir sollen aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich denke, das ist wichtig. Wir werden darüber noch mehr hören, auch morgen. Der Herr Jesus hat uns in diese letzte Zeit hineingestellt. Und der Herr hat uns hineingestellt, nicht indem er uns im Stich lassen würde und zulassen würde, dass wir einfach da in dieser schweren Zeit untergehen, sondern er will uns beistehen, er will uns zu Überwindern machen, er will uns Gnade geben, dass wir in dieser schwierigen Zeit treu Zeugnis von ihm ablegen, ihm treu dienen, dass wir auch durch unseren Gehorsam, durch unsere Einfalt und Treue ein Zeugnis sind für die abgefallene Christenheit, für all die, die den breiten Weg eingeschlagen haben. Christen, die in der heutigen Zeit froh und bewusst und freudig aus Liebe zum Herrn Jesus den schmalen Weg gehen, die sind ein Zeugnis. Das ist zur Ehre Gottes. Und der Herr will solchen ganz besonders nahe sein und beistehen. Und deshalb dürfen wir einfach auch zuversichtlich sein, wenn wir wachsam sind, wenn wir nahe bei dem Herrn Jesus bleiben und bei seinem Wort bleiben, dann wird er uns bewahren und zu Überwindern machen. Dann dürfen wir aufblicken, dann dürfen wir uns aufrichten und unsere Häupter erheben. Der Herr ist uns alle Zeit nahe, er ist bei uns alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. Das ist ja auch das Thema Endzeit. Ja? Und er will uns den Sieg geben. So wollen wir doch mutig sein und wollen diese Endzeit als Herausforderung ansehen, wo wir wirklich unseren Glauben bewähren können und wo wir auch die Treue des Herrn erfahren dürfen, das Eingreifen des Herrn auf unsere Gebete hin, wenn wir ihm dienen und nachfolgen. Ja, möge der Herr uns da allen dazu Gnade schenken. Ich möchte zum Abschluss des Vortrages noch mit uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du in deiner Liebe und Fürsorge doch uns so viele Warnungen gegeben hast, dass wir auch sehen dürfen, wie all die Grundzüge unserer Zeit und die Nöte, in denen wir stehen, doch in deinem Wort schon vorhergesagt sind, sodass du wirklich auch sagen kannst, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Du willst, dass wir in dieser Situation nicht verwirrt sind, nicht überwältigt werden von dem Bösen, was da auftritt in der Gemeinde, sondern dass wir wachsam und nüchtern sind, dass wir deine Treue erproben und uns ganz fest an dich halten, in Liebe, in Gehorsam. Und du willst uns auch zu deinem Ziel hinführen. Dafür wollen wir dir von Herzen danken. Wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen von uns wirklich auch ein Aufwachen schenkst. Herr, eine große Gefahr für uns ist, dass wir träge und müde werden, dass wir wie Schlafende sind. Herr, bitte wecke uns auf und schenke uns, dass wir wirklich hellwach sind und wirklich auch beten, dass wir dir treu dienen, dass wir die Zeit auskaufen und sie nicht eigensüchtig verplempern und vertun. Du weißt um die Gefahren, die auf uns lauern und du willst uns davor bewahren, willst uns stärken im Glauben. Herr Jesus, tu es bei jedem Einzelnen von uns. Schenke aber auch noch vielen Gnade, die in die modernen Verführungen hineingeraten sind, dass du dich doch über sie erbarmst und sie auch wieder zur Buße führst und herausführst aus den Endzeitverführungen, die wir heute beobachten. Herr, schenke du, dass noch viele den rechten Weg finden und sich abkehren von den Irrtümern, dass noch viele durchschauen, wenn sie reißenden Wölfen gefolgt sind, anstatt den wirklichen Hirten und Verkündigern der Wahrheit, die du eingesetzt hast. Herr, erbarme dich und wir wollen dir vertrauen, wollen uns auch für diesen Abend ganz deiner Gnade anbefehlen. Amen. Amen. Vielleicht noch ein paar kurze Worte. Es ist da hinten ein Tisch mit ein paar Schriften vom Esra Schriftendienst aufgebaut. Diese Schriften könnt ihr mitnehmen. Wer möchte, kann auch eine Spende dafür geben, für die Kosten. Das sind einfach Schriften zur Frage der charismatischen Bewegung, zur Frage Bibelübersetzungen und anderen Themen. Schaut euch einfach um und nehmt mit, was ihr brauchen könnt.
Das sind wahrscheinlich ungewöhnlich, so lange Gottesdienste zu haben, ja, aber ich denke, es hat uns Mut gemacht, es hat uns Freude gebracht, es hat uns vielleicht in manchen auch die Augen geöffnet durch diese Vorträge. Die weiteren Gottesdienste werden sein morgen Vormittag um 10 Uhr für die Jugendliche. Ja, morgen um 10 Uhr morgens für die Jugend. Und Jungschar ist dazu eingeladen. Nachmittag haben wir um 15 Uhr die Fortsetzung der Thema von heute. Um 15 Uhr. Wir werden nach dem Vortrag auch eine Kaffeepause haben. Und alle sind natürlich dazu auch eingeladen. Und anschließend nach der Kaffeepause um 18 Uhr hören wir weiterhin den Vortrag. Also weiterhin das Thema. Und am Sonntagvormittag werden wir auch um 10 Uhr morgens Gottesdienst haben, auch mit der letzten Teilnahme von Bruder Rudolf. Wenn jemand Fragen hat, nach vorne sind keine gekommen, will vielleicht jemand mündlich eine Frage stellen. Ihr könnt es tun. Ja? Aber viel Zeit wollen wir jetzt auch nicht dazu verbrauchen. Bitte schön. Wenn jemand vielleicht persönlich Fragen stellen will, ihr könnt nach dem Gottesdienst rankommen an Bruder und könnt es machen. Gut, ja, bitte.
Bitte? Wer kommt dann zum Glauben? Ja. Gut, also ich denke, die Bibel zeigt zwei Dinge, nämlich dass erstens mal in dieser Zeit auch noch Heiden zum Glauben kommen. Ja? Das sind dann eigentlich auch die, die in Matthäus 25 zu den Schafen gehören, die in das Reich des Vaters eingehen können. Da werden ja die Heidenvölker geschieden und gerichtet, also so verstehe ich das. Ja? Und zum anderen natürlich bekehrt sich der Überrest Israels. Ja? Also diejenigen, die aus den Nöten der großen Drangsal gelernt haben und die Buße getan haben vor dem Herrn und die auch dann den Herrn Jesus als den Messias, den sie durchbohrt haben, erkennen. Ja? Das wären also diese beiden Gruppen, wo es tatsächlich noch Bekehrte gibt und wo dann auch also Menschen aus diesen beiden Gruppen in das Reich selber eingehen werden. Ja? Also diese Bekehrungen auch unter den Heiden, da gibt es auch bestimmte Ausleger, die sagen, gut, es werden auch nochmal Juden in die Lande gehen und von dem kommenden Messias Zeugnis geben, auch unter den Heiden, sodass die also sich auch dafür entscheiden können, eben diesem Messias zu folgen. Da gibt es verschiedene Auslegungsansätze, ja, aber das, denke ich, ist das, was man erwarten darf von der Bibel her, ja. Also ich denke, dass da ein bisschen Verwirrung auf Ihrer Seite vorherrscht. Also ich glaube, ein Zeuge Jehovas, der wirklich den Herrn Jesus angenommen hat, der kann keinen Moment länger Zeuge Jehovas bleiben. Ich kenne auch ehemalige Zeugen Jehovas, die haben sich bekehrt und haben tatsächlich dann auch dieses System verlassen. Ja? Was die Pfingst- und charismatische Bewegung angeht, da habe ich umfassend auch eigene Erfahrungen, war selber drin. Und ich weiß, dass es da durchaus auch Gotteskinder gibt, die in diesen Kreisen als Verführte mitgehen. Aber dass dies eine Endzeitverführung ist, das ist mir völlig klar. Da können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Sie können sich gerne vielleicht mit ein paar Schriften bedienen. Aber Vorsicht mit Erfahrungen. Ja? Es geht nicht darum, dass man sagt, ich kenne Leute, die sind doch auch gottesfürchtig, die sehen, machen doch auch den Eindruck, gläubig zu sein. Damit können wir nicht lehren, widerlegen und die Warnungen der Schrift außer Kraft setzen. Ja, das ist eine große Gefahr. Wir müssen von der Schrift her urteilen. Ja. Ja, also ich denke, dass die Schrift insgesamt zeigt, dass der Dienst der Apostel und Propheten nur für die Anfangszeit gültig war und letztlich der entscheidende Dienst dieser Apostel und Propheten war, dass sie die Heilige Schrift geoffenbart haben. Ja, das müsste man ein bisschen ausführlicher drangehen, aber wir lesen vielleicht mal gerade aus Römer 16 über diesen Dienst. Da heißt es ja im Ende, redet Paulus von der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Ähnlich lesen wir in Epheser 3 von dem Geheimnis der Gemeinde, Vers 5, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Ja, also die Apostel und Propheten hatten die Aufgabe, das Evangelium, das Wort Gottes, das Geheimnis der Gemeinde offenbar zu machen. Und das finden wir in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament. Das ist durch Apostel und Propheten gegeben worden. Ja, also Lukas zum Beispiel und Judas waren keine Apostel, aber Propheten. Und dann lesen wir eben in Epheser 2 diese Stelle ab Vers 19. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und ich sehe das so, dass die Grundlage sind nicht die Apostel selber, sondern das eigentliche Fundament ist ja Christus. Sondern hier ist die Rede, ihr seid auferbaut auf der Grundlage, auf dem Fundament, das die Apostel und Propheten gelegt haben. Und das ist die Heilige Schrift, das Neue Testament. Ja? Die Gemeinde ist aufgebaut auf dem, was die Apostel und Propheten als Fundament gelegt haben. Und bei einem Bau muss man das Fundament nicht immer neu legen. Ja? Der Dienst der Apostel und Propheten bestand darin, den ganzen Ratschluss Gottes über die Gemeinde zu offenbaren. Und als das geschehen war, hat Gott diesen Dienst der Apostel und Propheten beendet und wir haben ihn in seinen Früchten in der Bibel. Ja? Die Bibel sagt also nirgends, dass es weiter Apostel und Propheten auch in der Endzeit geben würde. Ich nenne nur mal Apostelgeschichte 20. Dort wird ja auch geredet prophetisch von der Endzeitverführung und den Gefahren der nachapostolischen Zeit. Da heißt es ja, ich lese mal ab Vers 28 in Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Das ist übrigens der Bezug zu Matthäus 7, ja, Wölfe im Schafspelz. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also Paulus bringt hier die prophetische Tatsache, nachdem ich weg bin, und das gilt auch eben für das Abscheiden der Apostel, da werden räuberische Wölfe kommen. Das hat sich ja auch bewahrheitet in der nachapostolischen Zeit. Aber er sagt hier nicht, und nun rate ich euch, hört auf die Apostel und Propheten, die Gott euch weitersenden wird. Sondern er sagt, nun befehle ich euch Gott und der Grundlage der Apostel und Propheten, dem Wort seiner Gnade. Ja? Also genauso im Timotheusbrief, wo es auch um die Endzeitverführung geht. Er sagt nicht, hört auf die neuen Apostel, auf die weiteren Propheten, sondern er sagt hier, das Wort, 2. Timotheus 3, 16 folgende. Ja? Und das sehen wir als ganz klare Linie. Gott hat die echten Apostel gegeben, zusammen mit den echten Propheten, um die heiligen Schriften den Ratschluss Gottes offenbar zu machen. In dem Moment, wo der abgeschlossen offenbar war, gibt es keine weiteren Apostel und Propheten, sondern es gibt das Wort der Apostel und Propheten in der Schrift festgehalten. Und es gibt Evangelisten, Lehrer und Hirten, die dieses Wort umsetzen in der örtlichen Gemeinde. Ja? Und es ist ja interessant, in der Apostelgeschichte 20, da ist der Hirtendienst die Rede. Das, was das Wächteramt ist bei den örtlichen Ältesten, sowie eben bei den Lehrern und Hirten und Evangelisten, die als überörtliche Dienste im Epheserbrief genannt werden. Ja? Also ich denke, dass man das sehr wohl so unterscheiden kann. Und es ist eben auch Tatsache, dass in Bezug auf die Endzeit sowohl im 2. Korintherbrief als auch in Offenbarung 2 dann nur noch von falschen Aposteln die Rede ist, vor denen zu warnen ist. Ja? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, eine interessante Stelle ist hier 2. Timotheusbrief 3. Denke ich, steht es. 2. Timotheus 3, Vers 13. Das ist übrigens auch so eine Endzeitprophetie. Da heißt es, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Also wir können im Regelfall davon ausgehen, dass diese Verführer nicht genau wissen, was sie tun, sondern dass der Satan sie verblendet. Diese Verführer, ich weiß es von den Pfingstverführern, ja, die sind zum Beispiel der Meinung, dieser Irrgeist, den sie da in der Geistestaufe bekommen haben, der sei, würde ihnen eben ganz besondere Fähigkeiten von Gott geben und sie sehen die anderen als die armen Verführten an und sie sind praktisch berufen, denen die höhere Erkenntnis und die besseren Kräfte und die urapostolischen Gaben zu bringen. Ja? Das heißt, sie glauben, sie sind eigentlich die Retter der Gemeinde und in Wirklichkeit sind sie die Verderber der Gemeinde. Sie sind selber verführt, aber sie verführen auch andere. Und ich denke, das ist der Regelfall, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass manche auch ganz bewusst im Auftrag des Satans Verführungen und Irrtümer in die Gemeinde hineintragen. Nur das ist Spekulation. Ja? Auf jeden Fall Eines ist klar, ein wirklicher Irrlehrer oder falscher Prophet oder falscher Apostel wird in der Bibel überall als nicht wiedergeboren, als Wolf, als ein Diener Satans bezeichnet, der keine Gnade und kein Heil hat. Ja? Das gilt natürlich nicht für die Mitläufer, für die Verführten, aber für die Führer, wer da auftritt, ich bin ein Apostel, ich bin ein Prophet, der hat sein eigenes Verdammungsurteil bereits gesprochen. So sehe ich das von der Schrift her. Ja, ich würde auch sagen, dass wir hier abschließen. Wir haben morgen noch Gelegenheit, denke ich, nach den Vorträgen auch auf Fragen einzugehen. Aber wir wollen auch das von heute Abend nicht zerreden und auch das Wort nicht zu lange verziehen. Wir haben keinen Eutychus unter uns, aber wir wollen es auch nicht so weit kommen lassen. Möge der Herr euch alles segnen und Gnade geben, dass das Wort auch weiterwirken kann in der Stille. Und bis morgen dann, bis wir uns unter Gottes Wort hoffentlich wiedersehen.